Deutschlandfunk. Der Tag.
Im Sommer einfach mal ein bisschen ausruhen. Im Garten liegen oder im Park abhängen, an den See fahren oder vielleicht auch wandern gehen. Das macht die Bundeskanzlerin ja gerne. Oder eben mit den Menschen im Wahlkreis sprechen. All das können Bundestagsabgeordnete ab der nächsten Woche, denn es ist parlamentarische Sommerpause. Die nächste Sitzungswoche beginnt erst am 9. September. Aber heißt das auch, dass jetzt politisch erstmal nichts mehr passiert? Wird im Bundestag jetzt einmal feucht durchgewischt und dann war es das? Fragen wir gleich bei unserem Korrespondenten nach. Und wir beschäftigen uns mit Änderungen am Staatsbürgerschaftsrecht. Terroristen können ihre Staatsbürgerschaft jetzt verlieren und die Regeln für Einbürgerung, die wurden verändert. Und es gibt einen Punkt in diesem Gesetz, der für sehr viel Kritik sorgt. Schauen wir uns gleich genauer an. Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin. Es ist Freitag, der 28. Juni, und wenn heute im Bundestag die letzten Debatten geführt und Gesetze verabschiedet sind, dann ist erstmal Schluss. Die nächsten Wochen gibt es für die Abgeordneten keine Pendelei zwischen Wahlkreis und Berlin. Das Regierungsviertel wird dann erstmal nur noch vor allem von Touris und von Journalisten bevölkert. Es ist nämlich parlamentarische Sommerpause. Aber was heißt das eigentlich? Wird der Bundestag jetzt zugesperrt und erst im September wieder aufgemacht? Weiß unser Hauptstadtkorrespondent Stefan Dietjen.
Naja, so ein bisschen ist es so. Also natürlich bleiben da Leute da in den Büros, die sind besetzt, die Briefe werden aufgemacht, Telefone werden beantwortet. Aber wenn wir da jetzt aus dem Hauptstadtstudio über die Spree rübergehen, ins Parlamentsgebäude reingehen, dann ist das im Sommer schon ziemlich ruhig. Das ist ja schon immer dann deutlich ruhiger, wenn nicht Sitzungswoche ist. Mhm. Der Bundestag tagt ja nicht jede Woche. Aber in den Sommerferien ist da schon eine Ferienstimmung, was aber nicht heißt, dass die Abgeordneten alle am Strand liegen, sondern die sind ja dann auch in ihren Wahlkreisen. Die machen natürlich auch wie jeder Mensch irgendwann mal Urlaub. Das ist Zeit, die sie dann für Besuche in den Wahlkreisen, viele machen so Sommerreisen, wo sie dann auch Unternehmen besuchen oder Einrichtungen und so weiter.
Also gearbeitet wird trotzdem. Wie ist denn das jetzt, wenn, ich sag mal, irgendwas passieren würde? Könnten dann theoretisch irgendwie Teile des Parlaments oder vielleicht auch das ganze Parlament so notfallmäßig zusammengerufen werden?
Ja, klar, werden wir auch jetzt sehen. Es wird wahrscheinlich zumindest von einem Teil, nämlich vom Innenausschuss des Bundestages, eine Sondersitzung geben wegen des Mordfalls Walter Lübcke. Das ist angekündigt worden, dass man sich da auch in der parlamentarischen Sommerpause nochmal trifft, um sich informieren zu lassen über den Stand der Ermittlungen, die Diskussion fortzusetzen. Und dann natürlich kann es Situationen geben, wo das ganze Parlament zusammengerufen werden muss. Wir haben das auch gehabt in der Geschichte schon. Besonders dramatisch war das vor ein paar Jahren auf den Höhepunkten der Euro-Krise. Mhm. Als nicht klar war, ob der Bundestag nicht ganz plötzlich auf einmal Entscheidungen treffen muss, Rettungspakete, Hilfspakete oder nach den Regeln für den Euro-Rettungsschirm ESM eingebunden werden muss in die Freigabe von Mitteln. Da war das so, ich kann das mal vorspielen, dass an der letzten Sitzung des Bundestages im Jahr 2012 Norbert Lammert, der damalige Präsident des Bundestages, die Abgeordneten verabschiedet hat und ihnen eine Mahnung mit auf den Weg gegeben hat. Das hörte sich damals so an.
Ich mache schon jetzt darauf aufmerksam, dass ich zum Schluss der heutigen Sitzung den Deutschen Bundestag einberufen werde zu seiner nächsten Sitzung, die spätestens am 11. September stattfindet. Für Ihre Urlaubsplanungen bitte ich zu berücksichtigen, dass ich nicht ausschließen kann, dass es auch deutlich früher sein könnte. Also schwimmen Sie nicht zu weit raus und achten darauf, das Handgepäck immer griffbereit zu haben.
Das war typisch Norbert Lammer, wir haben auch gelacht damals, als wir es gehört haben. Aber das war sehr ernst gemeint. Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, ob es dann tatsächlich in den Ferien eine Sondersitzung des ganzen Parlaments gab. Ich glaube, das war nicht der Fall, aber es stand wirklich im Raum. Und so ein Parlament muss dafür gerüstet sein.
Ja, und ich meine, es ist ja auch so, politisch geht es ja immer weiter und wir leben in turbulenten Zeiten und erleben das ja eigentlich auch, dass auch im Sommer irgendwie immer noch Themen da sind. Warum macht man denn dann eigentlich so eine lange Sommerpause? Ich weiß, ich stelle jetzt die Sinnfrage, die ist immer nicht beliebt, aber irgendwie kommt mir das so ein bisschen retromäßig auch vor.
Naja, so ewig lang ist diese Pause nicht. Also am 9. September in diesem Jahr tritt der Bundestag dann wieder zusammen. Müsste man jetzt wirklich mal in die Geschichtsbücher schauen, wie diese Parlamentsferien entstanden sind, auch in dieser Länge. Aber das war meine Erfahrung immer, dass das eine Zeit ist, wo sich Abgeordnete dann eben wirklich auch an die Basis begeben, viele Reisen machen. Und dann haben wir es natürlich in den letzten Jahren zunehmend erlebt, dass es auch für uns im journalistischen Betrieb kaum eine Pause gibt, weil nicht nur die sommerlichen Säue durchs Dorf getrieben werden, sondern die Welt so in Bewegung ist. Wir es mit dramatischen Entwicklungen in der ganzen Welt, in Europa zu tun haben, die uns auch den Sommer über weiter beschäftigen.
Siehst du da denn in diesem Sommer tatsächlich irgendein Thema, was vielleicht nochmal dazu führen könnte, dass da was passieren muss? Ich meine, im letzten Sommer, ich erinnere mich grob, da hatten wir auch tatsächlich diese Koalitionsstreitigkeiten, die es dann zum Ende des Sommers gab. Ist da im Moment irgendwas schwelend, wo du sagst, na, das könnte uns nochmal ordentlich beschäftigen?
Ja, so dramatisch ist das nicht. Ich habe tatsächlich die Hoffnung, dass das einen zumindest innenpolitisch ruhigeren Sommer gibt, als wir ihn erlebt haben. Du hast das letzte Jahr angesprochen, als wir wirklich damit rechnen mussten, dass die Regierung mitten im Sommer auseinanderbricht. Das zog sich ja oder deutete sich in den letzten Sitzungswochen des Bundestages an, als es zu diesen enorm dramatischen Spannungen, Zerreißproben in der Unionsbundestagsfraktion kam und die Unionsparteien und damit faktisch auch die Koalition vor dem Zerbrechen stand, man das dann in letzter Minute abgebogen hat. Wir haben jetzt im Bereich der Europäischen Union keine absehbaren Krisen, die das Parlament erfordern könnte. Das Parlament ist natürlich auch erforderlich, etwa um Bundeswehreinsätzen zuzustimmen. Auch das kann etwas sein, was in Sommerpausen passiert, aber hoffen wir mal, dass uns das in diesem Sommer erspart bleibt.
Und du denkst jetzt über sowas nach wie die unsichere Iran-Kiste wahrscheinlich.
Naja, beim Iran kann ich mir nicht vorstellen, dass da eine Situation entsteht, wo die Bundeswehr zum Einsatz gerufen würde. Aber wir leben in Zeiten, die so kurzlebig, so dynamisch, so dramatisch auch sind, dass man eigentlich kaum irgendetwas ausschließen möchte. Ich sage das jetzt nicht mit Blick auf den Iran, aber wo wir es erlebt haben, dass wir auch von Entwicklungen immer wieder überrascht und überrumpelt werden.
Und ist das tatsächlich in den vergangenen Jahren so viel schlimmer geworden? Also hat sich diese ruhige Sommerpause tatsächlich verändert? War das früher ruhiger?
Ich glaube, dass das nie so eine ganz ruhige Zeit war, aber das ist ja dann auch ein Stück der Aufmerksamkeitsökonomie in den Medien, dass da mit für die Dynamiken und für die Konjunktur von Themen sorgt. Klassischerweise, das waren so diese berühmten Sommerloch-Themen, wo dann der Sommer auch immer die Chance war für Abgeordnete, für Parlamentarier oder Politiker, die sonst nicht allzu viel Aufmerksamkeit haben, dann sich mit irgendwelchen Vorstößen in Szene zu setzen. Die Parteien bereiten sich da auch immer drauf vor, mit welchen Themen könnten wir da auf einmal getrieben werden, wo könnten die politischen Gegner uns auf einmal stellen mit Themen, auf die wir nicht richtig vorbereitet sind und wo man dann im Sommer auch sich schwer tut, dann Positionen zu entwickeln, abzustimmen. Die Leute sind im Urlaub, die Parteizentralen sind schlecht besetzt, die Pressestellen vielleicht auch nur behelfsweise. Das hat sich alles verändert. Man weiß, wie diese Dynamiken sind. Man versucht, das zu verhindern, dass da irgendwelche Themen plötzlich aufploppen, die man gar nicht auf der Agenda haben will. Aber da spielen wir Medien eben auch mit. Denn auch bei uns ist das ja so, die Sendezeiten, die wir zu füllen haben in unseren aktuellen Sendungen, die richten sich ja nicht danach, wie viel in der Welt los ist.
Nee.
Auch in der Sommerpause, wenn gar nichts los ist, die Informationen am Morgen im Deutschlandfunk fangen um 5 Uhr morgens an, hören um 9 Uhr auf. Die Podcasts werden gesendet, über etwas will geredet werden. Und das ist ja auch für uns, du kennst das, Ann-Kathrin, die Herausforderung zu sagen, was machen wir da alles mit? Und ist das für uns dann vielleicht auch eine Chance, eben mal zu sagen, wir lassen uns nicht treiben von Entwicklungen, sondern wir richten den Blick mal ganz gezielt dahin, wo wir sonst vielleicht nicht unbedingt dazukommen, hinzuschauen.
Nun gibt es ja eine, die erstmal nicht Sommerpause hat, direkt ab nächster Woche. Das ist die Bundeskanzlerin. Die ist jetzt gerade in Japan beim G20-Gipfel. Dann muss sie jetzt am Wochenende direkt wieder nach Brüssel zum Sondergipfel und auch danach diverse Termine. Also nochmal ein wirklich strammer Terminkalender. Weiß man eigentlich, wann sie mal Pause macht demnächst?
Ja, die wird auch irgendwann dann Sommerurlaub machen. Das ist ja bei ihr immer so. Sie geht dann nach Bayreuth meistens, wenn da die Festspiele sind, guckt sich mit ihrem Mann da oder hört sich da Wagner-Opern an und geht dann irgendwo in die Berge. Sie sagt das meistens erst relativ kurzfristig, wann sie da losgeht. Und wenn man nachfragt, was macht die Kanzlerin im Urlaub, dann heißt es immer, das ist Privatsache. Und in Deutschland ist es anders als zum Beispiel in Amerika so, dass man da auch eine gewisse Privatsphäre eigentlich belässt, dass wir das jetzt nicht zu groß zum Thema machen. Aber in der Tat, die hat jetzt ein strammes Programm jetzt die nächsten Tage nochmal vor sich. So ein typisches Merkel-Wochenende. G20, Osaka, dann Sonntagmorgen, Landung wieder in Berlin und dann ein paar Stunden später gleich weiter nach Brüssel zum EU-Sondergipfel. Und das sieht auch so aus, als könnte das eine sehr lange und anstrengende Verhandlungsnacht werden.
Und das in einer Phase, wo ihre Gesundheit uns ja zuletzt so ein bisschen beunruhigt hat. Sie hat jetzt zweimal bei öffentlichen Terminen ordentlich gezittert. Müssen wir uns da irgendwie Sorgen machen um Merkel?
Ja, ich habe das schon mit einem Erschrecken gesehen, diese Bilder von der zitternden Bundeskanzlerin. Das erste waren ja die Bilder, wir haben das alle nur als Fernsehbilder gesehen, weil das ganz protokollarische Termine waren, wo eigentlich nur aus guten Gründen sonst nur Bildjournalisten hingehen. Das eine eben, als sie da neben dem ukrainischen Präsidenten im Innenhof des Kanzleramts stand, während die Militärkapellen die Nationalhymnen spielten und wirklich schlotterte am ganzen Leib. Dann in dieser Woche nochmal die Bilder aus dem Schloss Bellevue bei der Übergabe der Entlassungs- und Ernennungsurkunden der Justizministerinnen. Da war das Zittern nicht ganz so stark, aber es war eben doch auffällig. Und wenn man das sieht, wenn man dann auch sieht, wie so etwas Kreise zieht, wie so etwas dann wirklich international wahrgenommen wird, dann ist das schon nicht mehr nur einfach eine Privatsache, ganz abgesehen davon, dass man sich fragt, wie geht's dem Menschen da gerade. Mhm. Das hat international Kreise gezogen. Nach dem zweiten Zitteranfall hat zum Beispiel auch die New York Times gesagt, das erste Mal haben wir das dabei belassen, haben nicht drüber berichtet, aber jetzt berichten wir drüber und werfen die Frage auf, wie geht's der Kanzlerin?
Na, dann hoffen wir mal, dass sie zumindest bald eine Pause bekommt und sich ein bisschen erholen kann. Und bis dahin hoffen wir auf keine weiteren Zitteranfälle
bei ihr. Ann-Kathrin?
Ja.
Vielleicht kannst du mir als letztes noch die Frage zuwerfen, sozusagen, wie geht's ihr denn? Oder was ist mein Eindruck? Das, finde ich, müsste man da nochmal beantworten.
Alles klar.
Also wird die Frage aufgeworfen, wie geht's der Kanzlerin?
Hier können wir übrigens Entwarnung geben. Stefan meinte zum Schluss unseres Gesprächs noch, dass die Kanzlerin sich zum Beispiel in der Regierungsbefragung im Parlament gut geschlagen hat. Also keine weiteren Anzeichen irgendwie einer Schwäche oder sonst was. Ich muss das an dieser Stelle so paraphrasieren, weil ich die Leitung abhanden habe kommen lassen. Vielleicht auch mal Zeit für eine Pause. Über Staatsbürgerschaftsrecht haben wir hier im Podcast schon Anfang März gesprochen, in der Folge vom 4.3. Terroristen ausbürgern war da der Titel. Und diese Frage ist streng genommen inhaltlich etwas zugespitzt und nicht gänzlich korrekt. Warum, das erklären wir gleich nochmal. Wir machen jetzt aber erstmal ein Follow-up, denn das Gesetz ist vom Bundestag beschlossen. Erklärt uns alles Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio. Es gibt in diesem Zusammenhang nämlich gleich mehrere Änderungen im Staatsbürgerschaftsrecht, unter anderem mit Blick auf die Einbürgerung. Die wird künftig von einer Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse abhängig gemacht. Und dieser klitzekleine Zusatz, der bringt Parlamentarier wie auch externe Organisationen ganz schön in Wallung. Gudula, warum?
Erstmal, glaube ich, bringt schon viele auf die Palme, dass überhaupt nochmal so sehr draufgesattelt wurde auf diese Sache, die eben erstmal nur die Terrorkämpfer betreffen sollte. Und diese Stichpunkt Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse, damit sollte gemeint sein, das hatten die Fraktionen im Nachhinein draufgesattelt, dass die Einbürgerung bei Mehrehe vermieden werden sollte. Der Hintergrund ist, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten der Einbürgerung. Hier geht es um die sogenannte Anspruchseinbürgerung nach 10 Jahren. Mhm. Das heißt, man hat eben wirklich einen Anspruch auf die Einbürgerung, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Sprache, Lebensunterhaltssicherung, Anerkennung der Verfassung und so weiter. Und da sagte aber das Bundesverwaltungsgericht, da gehört die Mehrehe nicht dazu. Wenn man das will, muss man das ändern. Jetzt hat der Gesetzgeber gesagt, gut, dann, also das heißt, vor allem die Unionsfraktion, dann auch die SPD-Fraktion, dann ändern wir das. Mhm. Und da fürchten jetzt eben viele, dass diese Anspruchseinbürgerung ihren Charakter verliert. Das heißt, dass da weiche Elemente mit reinkommen in diese Einbürgerung, wo jemand ja schon aber lange Zeit in Deutschland gewesen sein muss und wo eben viele sagen, da kommen wir zurück in im Prinzip eine Zeit der Gastarbeiterzeit und die damalige Gesetzgebung, weil sie eben fürchten, dass es eine viel zu unbestimmte Formulierung ist, dass wieder Ermessen der Behörden reinkommt, dass es ein Einfallstor ist für alle möglichen moralischen Erwägungen und dass damit eben Errungenschaften aufgegeben werden.
Also ein gewisser Spielraum auch der Beurteilung eingeräumt wird. Würdest du denn sagen, diese Befürchtungen sind berechtigt?
Nein, ich glaube das im Ergebnis nicht, denn es gibt genau diese Formulierung oder ähnliche Formulierungen an vielen Stellen im Gesetz unter anderem auch bei der Einbürgerung, nämlich genau einen Paragraphen vorher. Da geht es um die schnellere Einbürgerung von Ehegatten und Lebenspartnern. Und da wird das eigentlich nur verstanden als eben das Mehrehenverbot. Das heißt, das ist ein eingeführter, fester Begriff. Und um da Zweifel zu nehmen, hat jetzt in den letzten Tagen wurde auch noch mal hinzugefügt, insbesondere soll es um die Mehrehe gehen, die da vermieden werden soll, oder die Einbürgerung bei Mehrehe. Allerdings sagt das Wort insbesondere natürlich auch, es kann auch darüber hinausgehen. Nur das zeigt schon mal die Fallhöhe. Das heißt, es muss mindestens etwas sein, was so sehr gegen deutsche Lebensumstände, deutsche Lebensverhältnisse verstößt oder denen widerspricht. Nur trotzdem, es ist natürlich richtig, es ist ein neues Element in etwas, was vorher viel abgezirkelter, viel formaler war.
Und ich habe schon gesagt, es gibt jetzt durchaus viel Aufregung darüber. Es gibt sogar Leute, die sagen, ah, das ist jetzt so eine Art Leitkultur-Passus durch die Hintertür. Genau. Wie erklärst du dir diese Aufregung?
Zum einen, weil es eben wirklich objektiv mehrdeutig ist. Aber ich glaube, der wesentliche Grund ist, in diesem Gesetzespaket gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Verschärfungen. Es gibt eine generelle Richtung in diesem Gesetz zur Staatsangehörigkeit, das als einbürgerungsfeindlich verstanden wird von den Kritikern. Und es gibt auch tatsächlich eine politische Diskussion, die zu Zweifeln führen kann. Heute hat Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel, CDU, im Bundesrat diese Regelung verteidigt damit, dass man will, dass die Leute sich die Hand geben, dass man will, dass Mädchen und Jungen gemeinsam in den Sportunterricht gehen. Und das ist natürlich nicht hilfreich, das ist nicht gemeint. Und wenn das so in der politischen Diskussion verkauft wird, dann ist es kein Wunder, wenn daraufhin Leute auf die Barrikaden gehen.
Also wird hier eigentlich ein Passus eines Gesetzes nochmal politisch sehr unterschiedlich interpretiert und unter anderem unter Umständen auch ausgeschlachtet?
Genau, ich hätte da Vertrauen in die Behörden und Gerichte, weil es eben so eine eingeführte Praxis gibt und sowas festigt sich. Ja, sowas ist dann auch irgendwann rechtsstaatlich schwer umzuformen. Aber in der politischen Diskussion ist das von beiden Seiten ein Kampfbegriff.
Okay, verstehe. Jetzt ist diese ganze Gesetzgebung, du hast es eben schon gesagt, ja vorgenommen worden mit Blick auf Menschen, die in Terrororganisationen mitkämpfen. Da hat die Bundesregierung ganz lange überlegt, wie sie mit denen umgeht. Ausgangspunkt war die IS-Rückkehrer, für die dieses Gesetz dann jetzt aber gar nicht gilt, weil es dafür zu spät kommt. Nun ist der Verlust der Staatsangehörigkeit ja in Deutschland durchaus ein heikles Thema wegen der Vorgänge in der NS-Zeit. Da gab es Ausbürgerungsverfahren und auch vor dem Hintergrund sind solche Debatten ja immer ein bisschen schwierig. Jetzt heißt es in der Debatte, es ist keine Ausbürgerung, es wird dann oft der Terminus Passentzug benutzt. Der tatsächliche Terminus ist aber Verlust der Staatsangehörigkeit. Wo ist denn da überhaupt ein Unterschied?
Der Unterschied ist, dass derjenige, der die Staatsangehörigkeit verlieren könnte, vorher wissen muss, dass das passieren kann und er sein Verhalten danach ausrichten können muss. Aha. Das ist das sogenannte Rückwirkungsverbot. So sagt es tatsächlich, also nicht so sagt es das Grundgesetz, aber das Grundgesetz sagt eben, Ausbürgerung geht nicht, Verlust der Staatsangehörigkeit geht nur durch Gesetz, nur wenn dadurch niemand staatenlos wird. Das heißt nur, wenn derjenige ohnehin schon zwei Staatsangehörigkeiten mindestens hat. Das führt aber eben zu dem, was du eben schon gesagt hast, nämlich sein Verhalten entsprechend anpassen konnte ein IS-Kämpfer vorher nicht oder zumindest nicht wissend, was dann mit ihm passieren würde. Und deswegen sind eben all die Leute, um die es eigentlich ging, weswegen das Gesetz auch wirklich durchgepeitscht worden ist durch den Bundestag, die in kurdischen Gefängnissen sitzen. Ausgangspunkt für diese gesetzgeberischen Überlegungen war jetzt, die sind älter, steht auch schon im Koalitionsvertrag, aber der Punkt, wo das wirklich dringlich behandelt wurde, waren die Äußerungen von Donald Trump über die Rücknahme der Kämpfer. Daraufhin hat man das beschleunigt nochmal betrieben und für die gilt das aber eben genau deshalb aus den verfassungsrechtlichen Gründen genau nicht.
Das haben ja mit Blick auf den Gesetzentwurf damals auch viele kritisiert und man hat jetzt auch nochmal so ein bisschen dran rumgeschraubt und ein paar Änderungen vorgenommen. Wo und wie?
Ja, die wichtigste Änderung ist, es gibt verschiedene Kritikpunkte. Und eine ganz deutliche Kritik war, dass beim Kampf für eine Terrormiliz man nicht wirklich weiß, was das sein soll, dass das zu unbestimmt ist. Jetzt heißt es terroristische Vereinigung. Und da wird man sehen müssen, wie da Gerichte mit umgehen, denn auch das ist ja erstmal ein weites Feld. Terroristische Vereinigung kann man über das Strafrecht definieren. Aber ob das wirklich alles gemeint ist, ist dann eben auch nochmal die andere Frage. Es gibt aber viele andere Kritikpunkte, insbesondere eben ein ganz grundsätzlicher. Das ist so ein bisschen ähnlich eben wie die Diskussion, die wir eben hatten. Mhm. Ob man hier wieder mit Mitteln in das Staatsangehörigkeitsrecht reingreift, die da eigentlich nicht hingehören. Mhm. Denn es wird immer darauf verwiesen, es gibt schon sowas Ähnliches tatsächlich im Staatsangehörigkeitsrecht, nämlich dass zum Beispiel der deutsche Chinese, der für die chinesischen Streitkräfte kämpft, die deutsche Staatsangehörigkeit verliert, mhm, das oder verlieren kann. Das ist bisher schon so unter Umständen. Und das soll hier die Parallele sein. Nur ist der Islamische Staat eben nicht der Staat der anderen Staatsangehörigkeit. Das heißt, das hat erstmal einen loseren Kontext zur Staatsangehörigkeit. Und da fürchten eben auch manche, dass da jetzt irgendwelche fremden Erwägungen mit reingezogen werden ins Staatsangehörigkeitsrecht. Wie sehr das berechtigt ist, zeigt sich daran, dass die AfD schon so eine ähnliche Regelung für die Clan-Kriminalität wollte. Aha. Und da sind sich jetzt aber so ziemlich alle Fachleute einig, das geht nicht. Also da ist, das hat zu wenig mit dem Staatsangehörigkeitsrecht zu tun. Da könnte man dann auch mit Kinderpornografie oder anderem ankommen. Das ist auf jeden Fall auch in der Hinsicht, wird das deutlich kritisiert.
So im Sinne von, man könnte dann beliebig erweitern, welche Straftaten zum Verlust der Staatsbürgerschaft führen könnten.
Das könnte man tatsächlich sicherlich nicht, aber das ist die Gefahr, dass es, okay, da zum Einfallstor werden könnte für solche Forderungen.
Okay, gucken wir mal auf die Folgen des Ganzen. Also Staatsbürgerschaftsentzug bedeutet ja auch, dass diejenigen, die im Ausland für eine Terrororganisation kämpfen, nicht in Deutschland vor Gericht gestellt werden können. Macht sich Deutschland dann auch so ein bisschen einen schlanken Fuß mit der ganzen Sache?
Ich finde schon. Und zum Beispiel der Deutsche Anwaltverein findet das auch. Das ist die Hauptkritik. Das Deutsche Institut für Menschenrechte findet das auch. Sinn der Sache ist ja, dass die Leute nicht nach Deutschland wiederkommen sollen. Mhm. Das ist das erklärte Ziel. Das heißt aber eben auch, sie können hier nicht vor Gericht gestellt werden. Und man muss ja bedenken, jemanden nachzuweisen, dass er für eine terroristische Vereinigung gekämpft hat, ist nicht leicht. Das wird auch nicht in so vielen Fällen überhaupt möglich sein. Und das sind aber genau die Fälle, die man vor Gericht stellen könnte in Deutschland. Das heißt, es sind genau die Fälle, wo man auch einigermaßen sicher zu einer Verurteilung kommen könnte in Deutschland. Jetzt wird ja auch über internationale Tribunale und Ähnliches gesprochen. Aber wie gesagt, der geringste Teil von Leuten, die in einer zukünftigen terroristischen Vereinigung im Ausland kämpfen werden, da wird man das nachweisen können. Das Ganze ist also sowohl, so wurde gestern im Bundestag gesagt, verantwortungslos als auch symbolisch.
Deutschlandfunk, der Tag am 28. Juni 2019. Übrigens nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Das Parlament macht zwar Sommerpause, wir aber nicht. Der Tag sendet durch den ganzen Sommer lang. Wir beantworten auch Mails mit Fragen oder Feedback gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Danke fürs Zuhören. Tschüss.